Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
Herzlich willkommen zu einem sehr spannenden Thema. Ich begrüße Benedikt.
Hallo.
Rehwein.
Richtig.
Heute gerade. Ich kenne dich nur im Vornamen, aber nein, du hast auch einen Nachnamen. Und ich finde es auch geil, um Benedikt kurz vorzustellen. Dein Praktikum war als allererstes bei der AG International. Ich finde, das war richtig bescheiden. Also nicht als Start.
Es war ganz witzig, weil ich habe tatsächlich angefangen, direkt nach dem Studium oder eigentlich noch bevor meine Abschlussarbeit fertig war, international was machen zu wollen im PR-Bereich, und habe mich mal beworben für ein Praktikum und einen Start bei einer Agentur in New York City und habe mich auch nur einmal beworben, und das hat auch geklappt. Und dann habe ich internationale Kommunikation für Daimler gemacht.
Und anschließend bist du aber dann als Schulkoordinator in den Job gegangen. Was hat es damit auf sich?
Das kam zu mir wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe eine Anfrage bekommen, ob ich nicht mich mal bei einem Arbeitgeber in Dresden vorstellen wolle. Da geht es also ums Thema Schule und Koordinierung von Berufsorientierung. Mhm. Dann habe ich gesagt, na gut, ich suchte gerade einen Job, hatte noch nichts, habe gedacht, das mache ich mal. Und schwuppsdiwupps war ich Berufswahlpass-Koordinator, das heißt Regionalkoordinator für so ein Instrument, was an Schulen, an Schüler ausgegeben wird, wo sie alle ihre beruflichen Stationen sammeln, um dann später besser zu wissen, was man so machen sollte.
Also bist du von New York nach Dresden oder?
Praktisch, das ist so die Achse, New York, Dresden, Leipzig.
Wer kennt sie nicht, logisch. Ja, genau, und jetzt Leipzig, das ist nämlich jetzt schließlich der Kreis, wobei ich noch nicht ganz weiß, wie man dann auf die Idee kommt, eine Agentur zu gründen, die jetzt eher fast knapp 16 Jahre alt ist. Pio Communication, nein, nur noch Pio. Pio. Fast richtig. Ist wie mit unserem Sons of Motion Pictures. Für die sind wir auch alle nur Sons of Motion. Naja, egal. Der Weg ist dann aber nochmal völlig anderer. Also wie kamst du dann ins Marketing? Du bist ja dort in Geschäftsführung, muss man auch dazu sagen. Und seit knapp 80.
Richtig. Also Das ist eigentlich relativ simpel. Es ist back to the roots. Ich habe immer schon Kommunikation gemacht, habe Kommunikationswissenschaften auch studiert an der Uni Leipzig zusammen mit meinem Zweitfach Sportwissenschaften.
Ist auch geile Kombi.
Genau, wollte ich gerade sagen. Klassische Kombination. Und das war ja eigentlich das, was ich ohnehin schon machen wollte. Dann gab es also diesen Ausrutscher, Abweg im Prinzip in die Berufsorientierung, sehr spannend gewesen, aber eigentlich wollte ich immer schon wieder zurück zur Kommunikation, und in Leipzig gab es zu diesem Zeitpunkt keine größeren Agenturen.
Ich wollte klar, kann ich so sagen, heute auch immer noch nicht richtig, ehrlich gesagt.
Ah, wir arbeiten dran.
Also abgesehen von euch, das mal ja, also gibt.
Nein, wir haben dann, und ich wollte eigentlich aus Leipzig nicht weg. Ich hatte die Stadt lieb gewonnen, habe im Studium hier gesagt, das ist eigentlich eine Stadt, in der ich gerne auch länger bleiben möchte, wollte aber gerne auch Agenturarbeit machen. Es gibt sehr, sehr viele Vorteile davon, in der Agentur zu sein, im Vergleich zu einem Unternehmen aus meiner Sicht, auch gerade von den Lerneffekten her. Und weil es keine Agentur gab, habe ich halt eine gegründet.
Ja, was man halt so macht 2007, ne?
Da stand mir die Welt noch sehr offen. Und ich dachte, es kann ja eigentlich nicht schiefgehen. Leipzig hatte noch viel Platz, auch eigentlich war im Aufschwung, hatte groß genug Kunden eigentlich, um hier was aufzubauen, anzufangen. Ja, und eigentlich war es damals schon unklar, warum es hier keine große Agentur gibt. Mhm. Und damals waren wir natürlich auch keine, aber hatten das Ziel, eine zu werden. Und dann haben wir einfach mal angefangen, 2007, einfach mit einem Notebook und erstmal auch aus der eigenen Wohnung raus.
Ja, nicht schlecht, dafür, dass es heute so ein großes Unternehmen geworden ist. Auch ein sehr schönes, da haben wir ja vor kurzem erst gedreht. Einen sehr witzigen Schlafspot. Aber sag mal, warum ich dich eigentlich unbedingt sprechen wollte, nämlich das Thema berufliche Trennung. Also ist jetzt kein Fachbegriff, ich weiß, aber das ist ja so ein Ding, ne? Dass man ein Unternehmen, was sogar dafür sorgt, dass selbst ein Ausscheiden aus dem Unternehmen gut, sinnvoll und nachhaltig funktioniert, das habe ich vorher noch nie gehört. Und ich hatte dich als Vortragsredner mal zu dem Thema gesprochen und war so beeindruckt, weil ich dachte mir, dass also Leute, die ein Onboarding haben, das ist ja schon mal ein Ding, ne? Dass man da also mit Videos arbeitet und Co. und einfach schneller den Leuten einen Start ermöglicht, aber auch, dass man den Austritt ermöglicht. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also wir haben als Gründer, ich habe ja nicht alleine gegründet, sondern mit Alexander Witt zusammen, wir haben zu zweit gegründet und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen eine Agentur bauen, die es so noch nicht gibt, beziehungsweise die sich vielleicht auch immer mal wieder neu erfindet. Und dazu gehört natürlich auch, dass du schaust, wie baust du dein Team auf. Im Agenturgeschäft ist das, sind die Leute, die für uns arbeiten, eigentlich das wichtigste Gut, das wir haben. Mhm. Entsprechend wertvoll wollten wir sie auch behandeln, haben das von Anfang an auch gemacht. Und da gehört eben auch dazu, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, innerhalb ihres Jobs und ihrer Zeit bei uns zu wachsen. Und das beginnt eigentlich bei der Auswahl, die ja schon auch von uns irgendwo kommt, aber wo natürlich auch wichtig war, passen die zu uns, passt das vom nicht nur vom Skillset, sondern auch von dem, was sie, wie sie denken, wie sie vielleicht auch uns bereichern. Heute würde man Diversity dazu sagen, früher war es eher so ein Punkt, kannst du noch was Neues in die Suppe hinzufügen? Mhm. Gab es noch keinen Fachbegriff dazu, aber faktisch haben wir das von Anfang an angedacht und deswegen war für uns auch schon der Start sehr wichtig, bei dem wir gesagt haben, okay, wir brauchen also ein Onboarding, wir müssen in irgendeiner Form auch das vermitteln, was wir als PIO oder damals noch Pioneer Communications, was wir dann haben wollen oder was für uns wichtig ist. Aber wir wollen natürlich auch irgendwie lernen, was kommt denn von den Mitarbeitenden dann mit rein. Und deswegen war für uns das eher so ein Geben und Nehmen schon im Onboarding. Naja, und dann ist es so, dass natürlich in der Agenturszene ein Mitarbeiter ein paar Jahre bleibt. Manche länger, manche weniger lang, aber eigentlich grundsätzlich ist eher kein Job fürs Leben ist.
Mhm. Ich habe auch Agenturszene gelesen, dass gerade Führungskräfte in der Regel anderthalb Jahre Verweildauer haben und dann eigentlich eher sprungbrettartig immer wieder sich nach oben leveln sozusagen.
Genau, das war für uns aber keine Option. Wir wollten das nicht. Wir haben gesagt, wenn jeden, den wir einstellen, er sollte erstmal die Möglichkeit haben, sein ganzes Leben bei uns zu verbringen.
Mhm. Und so ja, aber ich meine jetzt aus Arbeitnehmersicht. Also scheinbar ist das ja ein Ding, dass gerade Marketingleitung gerne einfach so nicht lange verweilt offensichtlich.
Ich glaube, das kommt aber auch daher, dass erstmal noch eine alte, ungeschriebene Regel ist, dass man nur dann vorankommen kann und Karriere machen kann, wenn man schnell dann auch die Jobs wechselt nach einem gewissen Zeitraum. Mhm. Halte ich für komplett falsch. Hängt aber auch damit zusammen, dass Unternehmen auf der anderen Seite die Möglichkeit geben müssen, sich auch die ganze Zeit weiterzuentwickeln. Und das war früher oder ursprünglich immer eigentlich in eine Karriereleiter nach oben. Und das ist natürlich, je nachdem wie groß die Agentur ist, irgendwann auserzählt, diese Geschichte. Mhm. Und das kommt ist dann der Moment, in dem es dann halt zu einem zwangsweise Wechsel kommt, wenn es keine Alternativen gibt. Wir haben von Anfang an gesagt, es gibt natürlich auch durchaus Leute, die können vielleicht auch sich horizontal weiterentwickeln, die einfach ein weiteres Fachgebiet dazu nehmen, die vielleicht auch gar nicht unbedingt Führungsverantwortung übernehmen wollen, was ja auch ein Riesenthema ist, dass man sagt, ich muss jetzt unbedingt Teamlead werden, damit ich noch weiterkommen. Mhm. Das muss eigentlich nicht sein. Und in dem Moment haben wir gesagt, lass die Leute sich zu besseren Persönlichkeiten weiterentwickeln, natürlich auch zu besseren Fachkräften, das brauchen wir ja auch. Aber es muss verschiedene Möglichkeiten geben, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen und nicht unbedingt immer nur nach oben. Und dadurch ist bei uns die Verweildauer zum Beispiel auch höher. Jetzt ist er aber nicht so hoch, dass er unendlich hoch ist. Das heißt, es gibt irgendwann immer den Punkt, wo man sich trennt.
Und ist wie in einer Beziehung, wollte ich sagen, aber nein, das ist ja zum Glück nicht immer der Fall.
Es ist auf jeden Fall, sollte man stetig dran arbeiten, dass es nicht so ist und das machen wir ja auch bei PIO auch, aber in der Praxis passiert es halt mal und dann ist es so, dass eine Trennung führt erstmal zu einem Haufen von Problemen. Und zwar also jetzt aus einer Arbeitgebersicht heraus. Ne?
Auch für den Arbeitnehmer ja wahrscheinlich auch, oder?
Kommt davon, von wem die Trennung ausgeht. Ist der eine besser vorbereitet, der andere nicht, das ist ja klar. Aber faktisch ist es erstmal so, aus unserer Arbeitgebersicht haben wir erstmal einen Bruch. Ja, wir verlieren eine Position oder eine Position ist unbesetzt, die muss neu besetzt werden, es geht ein Recruiting-Prozess los, ein Kunde ist vielleicht unzufrieden, weil er seinen Ansprechpartner verloren hat, etc. pp. Also, das heißt, und in dem Moment überlagert dieser Stress, den man da hat und der versucht, den man versucht auszugleichen, der überlagert so ein bisschen, dass man sich um den Mitarbeitenden kümmert, der gerade das Unternehmen verlässt. Mhm. Und das ist ein großer Fehler, weil faktisch ist es so, man sieht sich immer zweimal im Leben, das ist das eine. Das zweite ist...
Zurück zur Ex, gibt es ja auch,
habe ich gehört. Auch das natürlich, ja, idealerweise. Aber faktisch ist es so, dass wir versucht haben, diesen Punkt auszugleichen und uns darum zu kümmern, dass ein Mitarbeitender, auch wenn er nicht mehr PIO ist, doch noch ein bisschen PIO ist. Mhm. Und wir auch diesen Weg, also dieses Offboarding entsprechend begleiten. Dazu gehört ein ordentliches Offboarding in Bezug auf eine Datenübergabe, also das, was organisatorisch wichtig ist. Dazu gehört aber auch ein ordentliches Offboarding im Sinne eines Anrufs oder Gesprächs am letzten Tag, dass man sich einfach wirklich verabschiedet. Dazu gehört auch, dass er bei uns, ein Mitarbeiter oder ein Mitarbeitender, in unser Alumni-Verzeichnis aufgenommen wird. Dazu gehört auch, dass es in irgendeiner
Was hat es mit dem Alumni-Verzeichnis auf sich?
Naja, also einmal PIO, immer PIO.
Wir sagen auch einmal Sans, immer Sans.
Siehste? Und möglicherweise
für die Quartalspartys, das ist wichtig, dass wir immer noch zusammen was trinken.
Ja, richtig, Quartal haben wir schon zu Weihnachten auf einmal im Jahr umgemünzt. Mhm. Aber bei uns ist zum Beispiel so, dass wir einmal im Jahr auf den Weihnachtsmarkt einladen und da kommen Alumni und bestehende Pios zusammen.
Kriegt ihr da schon den Marktplatz voll? Oder?
Letztes Jahr war sehr schwierig für uns, weil da der Weihnachtsmarkt ausgefallen ist. Dieses Jahr beziehungsweise jetzt 2022 ging es dann schon wieder. Aber das ist immer ein sehr schönes Erlebnis und natürlich kommen dann auch nur die, die in irgendeiner Form gute Erinnerungen an Paio haben, aber die kommen dann halt und das ist zum Beispiel so ein Zusammenhaltsgefühl, was auch nur entsteht, wenn man sich auch am Schluss noch wertgeschätzt fühlt und nicht irgendwann einfach dann sagt, okay, jetzt move on.
Und Cut. Florian, dein Werbepart kommt jetzt.
So, sind wir doch mal ehrlich. Welche Unternehmung sucht gerade Mitarbeitende? Irgendwie alle, gefühlt. Und da habe ich jetzt gehört, dass zum Beispiel unsere eigene Filmagentur, Sons of Motion, die produzieren Filme. Also ich ganz konkret auch in der Regie. Nicht nur, wenn ihr ein Produkt oder eine Dienstleistung habt, was erklärt oder verkauft werden muss, sind ja Filme so ein Ding, habe ich gehört. Und deswegen findet ihr jetzt mehr Informationen zur Filmagentur Sons of Motion in den Shownotes oder auch hier im Web natürlich. Denn, Freunde, immer schön dran denken, das Leben ist zu kurz für schlechte Filme. In dem Sinne, Sons of Motion.
Danke und wir kommen aus der Werbung in 3, 2, 1.
Ja, aber das ist ja so ein Ding, ne? Also ich erlebe, also ich habe es nicht häufig erlebt, aber und egal auch wer kündigt, ne? Ob Arbeitgeberin oder ob der Arbeitnehmende, dass du das Problem hast, die Situation ist nicht selten sehr emotional. So, weil es gibt ja für irgendeinen gibt es ja offensichtlich so einen starken Grund zu sagen, ja, danke, das war's. Und sei es nur, okay, sind die Aufträge nicht da, ne? Dann ist zwar quasi eine dritte Partei, die nicht da ist, schuldig in Anführungszeichen, aber das macht es ja nicht weniger traurig oder ne? Also ich weiß, es sind auf jeden Fall schon einige Tränen geflossen, würde ich mal sagen. Gerade bei Leuten, wo man schon mit 4, 5 Jahren zusammengearbeitet hat, da ist ja auch vor allem nicht selten eine Freundschaft dahinter. Klar, ne, das, bei 80 Leuten kann man nicht mit allen befreundet sein, verstehe ich auch. Aber habt ihr da auch eine Lösung gefunden, damit es weniger Bad Feelings aufkommen?
Ich glaube im ersten Moment nicht. Ist auch illusorisch. Also wie du es beschreibst, die Trennung an sich oder der Moment, in dem man sagt, jetzt ist da auch mal Schluss, ist immer hart zu verdauen. Ja, also ich glaube, das kann man auch nicht in ein Gespräch packen. Also in der Regel ist es so, dass die Information, dass es endet, nicht einhergeht mit einem ordentlichen, geordneten Offboarding und auch einer wertschätzenden Weiterführung, weil in der Regel dieses Gespräch ist recht kurz. Da muss man das erstmal sacken lassen. In dem Moment ist da auch, kann man jetzt nicht anfangen und sagen, ich hätte da noch eine Checkliste, die wir mal abarbeiten wollen. Das funktioniert einfach nicht. Aber daraufhin, also kurz darauf, denke ich, muss das wieder möglich sein. Und zumindest aus unserer Sicht ist es auch immer möglich. Wir versuchen das auch tatsächlich strikt durchzuziehen, weil die Wertschätzung auch für das, was bisher passiert ist oder was in den vergangenen Jahren dann passiert ist, die ist ja da. Und am Schluss ist es ja auch das war für eine gewisse Zeit auf jeden Fall ein Austausch auf Augenhöhe und der auch beiden Seiten was gebracht hat, hoffentlich. Zumindest bemühen wir uns immer dazu. Und deswegen ist das natürlich auch, sollte man für diese Sache auch dankbar sein.
Ne, am Schluss also einfach sagen, wir bleiben Freunde, heißt das, ja?
Ja, tatsächlich, aber auch so gemeint, ne, weil tatsächlich ist es so, unabhängig davon, ob in Zukunft man sich mal wieder trifft oder nicht, hat man erstmal eine wertvolle Zeit miteinander verbracht. Ne, und allein das ist ja auch das Wert, dass man das auch gut beendet und dann nicht einfach einseitig irgendwo das Band abschneidet.
Aber ist es nicht ein bisschen schwierig, wenn man weiß, egal was wir jetzt hier noch besprechen, das interessiert den Gegenüber sowieso nicht mehr so richtig und ne, von einer gemeinsamen Zukunft kann man ja da nicht reden. Also sag mal so, gibt diesen ganzen miesen Satz, ne, gute Zeit, schlechter Zeit hinterher schmeißen. Wie stehst du dazu oder wie habt ihr das dann gehandhabt? Weil offensichtlich tut ihr das ja nicht.
Ja, also für uns ist die Zeit, die wir auch in den Abschied reinpacken, immer gut investiert. Und wir versuchen, wenn das denn möglich...
Aber warum, wenn ich mal ganz blöd fragen darf?
Also einmal aus einer, glaube ich, auch für die Karma-Punkte. Ja, es ist einfach eine Grundeinstellung. Das zweite ist, dass tatsächlich auch wir sicherlich auch Mitarbeitende haben, die irgendwann vielleicht mal in eine Rolle kommen, wo sie sogar unsere Kunden werden.
Ah ja, klar.
Oder aber auch mal nach einer Agentur gefragt werden und uns vielleicht weiterempfehlen. Also passiert nicht selten. Ist aber jetzt auch nicht nur rein ein ökonomischer Punkt, sondern ist, finde ich, auch ein Stück weit eine Verpflichtung, weil ich habe auch ganz lange von den Mitarbeitenden was gewollt und jetzt am Schluss dann zu sagen, jetzt mache ich da, ist es, also werfe ich da noch mal Zeit hinterher, ist für mich dann deswegen auch keine schlechte Zeit eigentlich. Mhm. Und das geht vom Referenzschreiben über einen Glückwunschpost auf LinkedIn. Gerade heute ist einer meiner Mitarbeitenden, hat seinen neuen Job bekannt gegeben und da habe ich der Firma erstmal gratuliert, weil das ein toller Typ ist. Und ich glaube, dass einem das nicht schadet.
Klingt wirklich ja super sympathisch und du hast recht, wahrscheinlich gibt sich das dann hinten raus wieder positiv fürs eigene Unternehmen, weil nicht zuletzt kann man ja an den ehemaligen Mitarbeitern ablesen, da kriegt man auf jeden Fall eine ungeschönte Wahrheit, ne? Und ich sag mal Stichwort Kununu, das würde mich auch noch interessieren, weißt du, wo ihr da steht so ungefähr?
Über dem Durchschnitt.
Okay. Hoffe ich. Weil bei Kununu frage ich mich immer so ein bisschen, es gibt ja die Möglichkeit, das jetzt neuerdings auch gegen zu kommentieren oder wahrscheinlich schon ein bisschen länger, aber auf Kununu da kann ja nochmal richtig hardcore abgerechnet werden, sag ich mal, ne?
Ja, da bist du wieder bei der privaten Beziehung. Man sollte manche Sachen vielleicht auch nicht öffentlich führen. Also ich finde es schwierig, so einen Schlagabtausch auf Kununu zum Beispiel oder auf anderen Plattformen zu führen.
Der Rosenkrieg im professionellen Kontext.
Richtig, ja. Im Nachgang vor allem. Und es wird ja auch nicht besser. Also es gibt vielleicht verschiedene Ansichten zu bestimmten Sachen und dann ändert sich die auch nicht. Was du aber gerade gesagt hast, finde ich total spannend, weil natürlich in unserem Offboarding führen wir dieses Gespräch auch, wo wir tatsächlich nochmal fragen, jetzt wo eh schon alles durch ist, jetzt kannst du ja nochmal sagen, was war denn gut, was war denn schlecht? Und zwar beides. Also wir fragen auch beides, aber auch, was fandst du richtig gut? Weil einfach das eine ungeschönte Information ist, die wir da bekommen. Und wir kriegen da auch durchaus dann nochmal manchmal Sachen mit, die einfach trotz aller Offenheit und Unternehmenskultur bei uns dann doch nicht gesagt wurden und die dann in so einem Gespräch nochmal rauskommen. Das ist super hilfreich.
Ja, nervig, oder? Dass in Deutschland nicht einfach mal außerhalb von betrunkenen Zuständen Weihnachtsfeiern, da nie einer mal die Wahrheit sagt. Das, darunter leide ich auch ein bisschen. Ich denke, ja, ich frage da schon, aber gut, ist da scheinbar so eine Hemmung. Aber clever, das dann nochmal mit aufzugreifen. Übrigens, kleiner Funfact, ich hatte just for fun mal bei Kununu eine Testbewertung, weil ich hatte ja nur einen Arbeitgeber. Ich habe den nicht bewertet, aber ich wollte mal sehen, wie das so aussieht, wie man das bewertet. Und was ich wirklich krass fand, ist, also mein Test, wie gesagt, ich habe am Ende nicht auf Speichern gedrückt, aber ich habe gesehen, dass du musst so Formulierungen machen, wie war dein Arbeitgeber so, so oder so. Da gibt es 50 Vorformulierungen, also von wegen, die Führung war super hierarchisch, bla bla bla. Und ich habe mal nachgezählt, es gab von diesen 50 Dingern, waren ungefähr 10, also maximal ein Fünftel, waren positiv konnotiert. Und die waren auch ziemlich weit unten, weil ich dachte mir, hä, also wie lange muss ich denn suchen, damit trifft das zu auf dieses Unternehmen, ich dann finden konnte. Und das fand ich richtig abgefahren, weil ich dachte, also alleine, wer das schon gebaut hat, ist offensichtlich, also ich habe das Gefühl, dass da auch jemand mit seinem alten Arbeitgeber abbrechen musste und deswegen diese Plattform gebaut.
Hat nichts Positives gefunden. Ja, es gibt sicherlich einen Bias bei sowas, ne? Aber der ist natürlich dann auch für alle da. Also so gesehen ist es im Schnitt, also im Vergleich mit dann anderen Agenturen zum Beispiel, wäre das wieder nicht so schlimm, weil alle anderen ja auch diese Auswahl hätten.
Ja, das stimmt.
Aber faktisch ist das natürlich schon so, wir kommen aus einem System heraus, wo es wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer natürliche Feinde sind. Das ist so irgendwann mal gewachsen in unserem in der Nachindustrialisierung.
Ich kann sagen, ja, das scheint im letzten Jahrhundert vielleicht auch Sinn gemacht zu haben.
Genau, das ist natürlich, das steckt schon hier und da mal drin noch, ne? Und dass man sich durchsetzen muss und dass ich jetzt irgendwie meine Rechte einklagen muss. Und da sind wir eigentlich nicht mehr. Und wir sollten auch versuchen, dass wir Unternehmen bauen, wo das nicht mehr so ist.
Mhm. Schön gesagt. Sagen wir jetzt auf der anderen Seite, ne? Also jetzt aus Arbeitnehmersicht oder einer Arbeitnehmende-Sicht, hast du da Tipps? Also wie sieht deine perfekte Kündigung aus, um jetzt mal alle für die kein Unternehmen haben, sondern selber Arbeitnehmende sind? So ein Wechsel ist ja zumindest statistisch gesehen ja dann doch, kommt ja mal vor in der Karriere. Ja? Ich glaube, zu DDR-Zeiten war das scheinbar anders, habe ich gehört. Ne? Da war man irgendwie so lebenlang zu einem Betrieb zugehörig.
Ich bin ja Wanderschwabe, ich kann das nicht sagen.
Ja, ich weiß und ich bin nach der Wende geboren, deswegen können wir da weit nicht zu sagen. Aber das war mal so ein Ding, habe ich gehört von meinen Eltern. Dass das, oder zumindest von meiner Oma, das eigentlich Standard war, man sucht sich das einmal aus und los geht's. Das ist ja heute gar nicht mehr der Fall, aber wie sähe denn deine perfekte Kündigung aus als Arbeitgeber? Also was könnte dir, wenn jemand bei euch kündigen möchte, was wäre deine Traumkündigung, wenn es sowas überhaupt gibt? Ja.
Also die würde wahrscheinlich damit anfangen mit, das hat sich ja schon angedeutet, oder du wirst jetzt nicht überrascht sein, weil idealerweise dann vorher schon in irgendeiner Form was passiert ist. Also ich finde es ganz schwierig, wenn jemand vollkommen aus der Kalten heraus überrascht wird. Das passiert, ja, das kann aus einer ökonomischen Sicht kann das passieren. Ne? Mhm. Aber bei allem anderen ist es eigentlich unentschuldbar. Also wenn du nicht weißt, zum Beispiel, wenn es aus persönlichen Gründen in irgendeiner Form ist, ne, und das überraschend kommt, dann ist auch vorher schon einiges schiefgelaufen. Mhm. Also es wäre irgendwas drin in diese Richtung. Das zweite wäre ich,
aber so ein Riesenpunkt, ich will das mal unterstreichen, weil ich muss auch sagen, dass das, also wenn du schon weißt, wie das Gespräch losgeht, bevor es losgeht, dann ist das ja eine Erwartungshaltung, aber wenn es dich trifft wie ein Komet, dann denkst du so, ja, warum? Also meistens kann man ja viele Dinge noch klären, ne?
Also, ja, genau. Und also man bevor es zu spät ist. Richtig, man sollte es versucht haben. Also sprich, das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube, ich fände es gut, schnell eine Rückmeldung zu kriegen, dass das ein Kündigungsgespräch ist.
Mhm.
So, und also nicht irgendwie am Ende dann zu sagen, jetzt habe ich meine halbe Stunde schon nochmal die ökonomischen Zusammenhänge und die Weltwirtschaft gehört, sondern das muss am Anfang raus.
Mhm.
So,
also Pflaster gleich schnell abziehen.
Eat the frog, genau. dann tatsächlich wäre für mich wichtig, ich glaube als Arbeitnehmer zu wissen, warum ist das passiert? Also was ist jetzt der Grund dahinter? Da idealerweise auch so viel, wie man sagen darf. Auch schwierige Situation in Deutschland, finde ich, was Arbeitsrecht angeht und was du erzählen darfst und was nicht. Also ich wäre manchmal...
Aber du meinst aber jetzt aus Arbeitgebersicht, oder?
Nee, wie? Auch aus Arbeitnehmersicht. Ich wüsste ja gerne, warum ich jetzt gekündigt werde.
Ach so.
Und faktisch glaube ich, dass du das oftmals nicht erfährst, aus taktischen Gründen, weil man auch nicht zu viel erzählen darf und so weiter und so fort. Also,
aber
weil,
damit man sich selber nicht angreifbar macht, zum wieder einklagen, oder?
Richtig, genau. Also als Arbeitgeber bist du natürlich auch immer in so einer Position, auch nicht zu viel zu erzählen. Mhm. Finde ich eigentlich schade. Also das ist keine, ja. Ja, also das liegt mir manchmal auf der Zunge, auch zu sagen, jetzt gehen wir mal noch ein bisschen ins Eingemachte rein, weil du ja eigentlich auch idealerweise was mitnehmen möchtest aus der Situation, was lernen musst du nicht nur oder solltest, ne? Also das wäre für mich noch ein wichtiger Punkt.
Also meinst du jetzt, weil ich überlege gerade, wo ich das mal hatte, du meinst jetzt, wenn wirklich ganz offensichtlich die Leistung nicht gestimmt hat, ist das ja kein Grund, den man offiziell als Kündigung anführen darf, weil das schlechte Sache der Beweisbarkeit ist.
So ja, in die also Richtung gedacht, genau, ich bin jetzt kein Jurist, aber also Minderleistung ist erstmal jetzt kein Kündigungsgrund. Ne?
Irgendwie komisch in so einem kapitalistischen System, wo es um Leistung geht.
Ja, richtig, aber das meinte ich mit dem, da ist eher dann die Frage, was unser Arbeitsrecht so hergibt und an welcher Stelle das dann auch dazu führt, dass Gespräche taktisch geführt werden. Und das finde ich auch schwierig. Also eigentlich ist das ein No-Go. Es wäre schöner, offenes Wort reden zu können.
Also ehrlich in beide Richtungen sozusagen.
Genau. Ja, ne? Ja, das nächste ist dann natürlich einfach, wie geht's weiter? Also auch, und was sind denn auch die Kündigungsmodalitäten? Ne? Also wann bin ich raus? Wie schnell bin ich raus? Wir haben noch nicht ganz ein amerikanisches System, aber ich höre das immer öfter, dass du praktisch am Ende dieses Gesprächs auch rausbegleitet wirst, ne, und deine Zugänge gesperrt sind und so weiter und so fort. Wir haben immer mehr eine Verschmelzung von Arbeit und Privaten. Ich habe meine Arbeitssachen auch auf meinem Handy. Das heißt, du kommst irgendwann immer zu dem Punkt, wie lange ist das noch so? Ne? Ja, und das ist halt natürlich auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, aber in einigen, wo halt das ein Security-Thema ist und du sofort freigestellt wirst, hast du sprichwörtlich diesen Karton in der Hand. Ja, und ich meine, es gibt eigentlich nichts Demütigeres und Schlimmeres, finde ich, als praktisch draußen vor der Tür zu stehen, während du vor 10 Minuten noch ins Gespräch reingelatscht bist. Ne?
Ja, wobei auf der anderen Seite kriegst du noch relativ viel Geld für gar keine Arbeit. Also
ich
weil glaub, je nachdem,
ist,
wie
ich glaube, das ist kein gutes Schmerzensgeld. Also ich glaube, das ist ein, also erstmal.
Ja, kommt aufs Gehalt an, ne?
Richtig, ja. Ja, es fühlt sich, aber ich glaube, es fühlt sich auch nicht so an. Also weil ich persönlich finde es schlimmer, dass du dann, dass dir das so weggenommen
wird. Ja, das stimmt, allein mit den Kolleginnen
auch. Ne? Also, wir haben das schon erlebt, wir haben es auch in einigen Fällen, mussten wir das auch selber so machen. Ne? Mhm. Ja, und wenn du dann im Prinzip allen anderen erklären musst, dass der gestern noch da war, heute nicht mehr da ist und du den auch nicht mehr über die normalen Mails erreichen kannst und so, das ist schon schlimm. Also wenn wir können, vermeiden wir das unbedingt. Mhm.
Ja, okay, das hat sowas wie berufliches Ghosten sozusagen, ja. Ja, was ich immer so unpraktisch finde, ist, wenn du wirklich nur so gesetzliche Kündigungsfrist 4 Wochen hast und dann bleibt noch ein bisschen, da ist noch Resturlaub und noch so 3 Tage Überstunden, dann heißt es so, ich bin da mal in 1,5 Wochen weg und da ist noch ein Feiertag dazwischen. Also das ist zwar nicht amerikanisch, aber da fehlt nicht mehr viel, ne? Also das finde ich einfach unpraktisch, aber deswegen haben wir gerade überlegt, ob, weil Kündigungsfrist heißt ja auch Kündigungsschutz, ne? Ist ja keine Einbahnstraße, ob wir das nicht pauschal ein bisschen erhöhen. Auf der anderen Seite denke ich mir immer so, ne, Reisende, die soll man nicht aufhalten. Also hängt da, glaube ich, an. Aber wenn es mit Verantwortung angeht, gerade in Führungskräften oder so, dass dann das ist gar nicht so schlecht. Wir hatten bisher einfach immer Glück, dass die Leute gesagt haben, ja, ich bin hier in einer wichtigen Position. Ich habe ja auch 5, 6 Mitarbeitende unter mir und bin nicht für verantwortlich. Das ist, glaube ich, bessere Formulierung. Und die haben das dann eher so 3 bis 6 Monate vorher angekündigt. Da konnte man immer reagieren. Aber ich sage mal, auf dem Papier ist das gute Recht, ne, dann zu sagen, ja, ich bin dann mal 4 Wochen weg.
Aber das ist ja für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleich. Am Schluss ist es eine Frage von Unternehmenskultur. Ich bringe eine Leistung beiderseits, ja, also, ne, also sowohl, sage ich jetzt mal, eine Lohnleistung als auch eine Arbeitsleistung. Und ich brauche ein Ergebnis und dieses Ergebnis, da bin ich ja nicht nur eigentlich dem Arbeitgeber in dem Fall verpflichtet, sondern zum Beispiel auch meinen Kunden. Und das ist dann eine Frage vom eigenen Arbeitsethos, dass man jetzt auch nicht sagt, ich lasse den Stift fallen. Also in den meisten Fällen bei uns ist es so, dass Kollegen auch nach Kündigung noch weiter bei uns arbeiten, bis zu dem Punkt, wo sie dann eben gehen, auch nochmal eine Abschiedsfeier machen bei uns, sich nochmal von den Kollegen verabschieden. In der Regel organisiert irgendwer was. Also es ist eher ein Punkt, die Reise endet, aber sie endet in 3 Wochen und dann bin ich auch noch 3 Wochen da. Ne? Und das ist eine Entscheidung, die muss eigentlich jeder für sich selber treffen, ob ich mich dann krank schreiben lasse aus irgendeinem Grund oder nicht mehr auftauche oder eine Klage führe. Ich glaube, das wird nicht in diesem Kündigungsgespräch entschieden in der Regel, sondern das ist die vorher schon entstandene Unternehmenskultur.
Mhm. Aber Krankschreibung ist ja auch tatsächlich ein gutes Stichwort, weil was ich ein bisschen abgefahren ist, wenn deine Unternehmung mehr als 30 Leute hat, was ja bei euch auch der Fall ist, dann kriegt man ja nichts mehr von der Krankenkasse wieder. Hat, glaube ich, ein bisschen pauschal weniger Steuern. Aber einfach, ich habe es mal ausgerechnet, das sind, glaube ich, 4 oder 5 Krankheitstage pro Person pro Jahr, die das dann ausgleicht, was übrigens ein Witz ist, weil selbst der Bundesdurchschnitt liegt bei 10 Tagen im Jahr. Und das führt dazu, dass wenn jemand jetzt, keine Ahnung, so der Klassiker, der Gegenwart Burnout von heute auf morgen 3 bis 6 Monate, dass du zumindest bis zu diesen 6 Wochen ja dann das Gehalt noch zu 100% zahlst. Gut. Und du kannst auch nicht kündigen. Und da habe ich mich gefragt, wie fair ist das denn im Gegenseitigen? Also, oder ist dafür nicht eigentlich eine Krankenkasse zuständig? Aber weil das Verrückte ist ja, umso größer dein Unternehmen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du solche Fälle hast. Und umso schlimmer ist es ja eigentlich in absoluten Zahlen. Also ich verstehe die Logik nicht ganz dahinter zu sagen.
Ja, doch, ich eigentlich schon. Also die Logik ist ja ein Stück weit, dass man sagt, wenn ein Unternehmen größer ist, hat es auch ein bisschen Reserven und ist auch in der Lage, solche Fälle, einzelne Fälle zu tragen. Ne?
Ja, aber die Einzelfälle werden in absoluten Zahlen größer, umso mehr Leute du hast. Also so gesehen sind das so höhere Kosten als eine Firma mit 10 Leuten, wo das dann, vielleicht ist es nur einer davon.
Genau, ne? Das ist auch die Frage deines Geschäftsmodells, ob das mit der Größe zum Beispiel skaliert und auch eine höhere Marge abwirft oder nicht. Ne? Mhm. Also sonst kann die Größe dann eher negativ werden. Aber also so ist ja die Idee dahinter, größeres Unternehmen eher belastbar. Ne? Mhm. Ich glaube schon, dass das unsere Pflicht erstmal als Arbeitgeber ist, dann auch da einzuspringen bis zum gewissen Punkt. Ne? Genauso wie auch dieser Kündigungsschutz in so einem Fall aus meiner Sicht gut ist. Na, weil erstmal ist derjenige krank und für eine Krankheit kannst du per se erstmal nichts. Ne? Klar. Faktisch muss man sich dann natürlich trotzdem überlegen, wenn es ein Dauerzustand ist, was macht man dann? Also ist ja eher dann die Frage, kommt man dann wiederum, sind wir wieder bei der Unternehmenskultur, kommt man in ein Gespräch, wo man sagt, sag mal, lösen wir das vielleicht auf?
Ja, aber das ist ja das Problem. In solchen Fällen hast du ja auch nicht selten, dass es dann heißt, okay, erstmal Abstand, es wird hier gar nicht mehr geredet und die Krankschreibung wird ja immer erstmal peu à peu verlängert. Und das Problem ist, du weißt ja auch nicht, und da habe ich jetzt auch noch keine Statistiken zu entdeckt, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute wiederkommen. Ne? Aus einer Schwangerschaft weiß ich, zu 60% kommen die Leute nicht wieder. Also bei uns waren zum Glück nur bislang Männer schwanger, in Anführungszeichen. Da hat das immer noch geklappt, aber ich finde das schwierig. Du weißt nicht, musst du die Stelle sofort morgen nachbesetzen, ne? Aber die Jobs hast du ja trotzdem und du musst es aber auch noch bezahlen, zumindest bis zu diesen 6 Wochen. Und ob dann die Person wiederkommt, ist noch nicht mal gegeben und manchmal hast du auch nicht die Kommunikation wahr. Also ich finde jetzt, Burnout ist da sehr ein konkretes Fall, weil ne, wenn das zusammenbricht, bricht es zusammen und da, das verstehe ich auch total, aber ich finde das eine ganz schwierige Situation, wo du dann als Arbeitgeber bist und da, also ich weiß nicht ehrlich gesagt, wie man damit im besten Fall umgeht. Das
ist generell eine Frage der Berechenbarkeit. Ne? Wir haben in diesem System immer mal Ausfälle jeglicher Art, also die positiven wie eine Schwangerschaft und auch die negativen wie ein Burnout oder irgendeine Art von persönlicher Erkrankung. Und die führen dazu, dass du im Prinzip Arbeitnehmer auf Halde hast. Ne, die du eigentlich, die auf der Lohnliste stehen, jetzt gerade zwar keinen kassieren, aber irgendwann wiederkommen. Ne? Und ab einer gewissen Größe sind die erstmal eine Hypothek, in Anführungszeichen, die man mit sich rumträgt. Und das ist tatsächlich durchaus keine einfache Aufgabe. Wir sind ja immer an dem Punkt, dass wir ein Stück weit Kapazitäten ausgleichen müssen. Als Agentur sind wir ein Stück weit ein Dienstleister, ein Partner. Das schwankt, was wir zu tun haben. Ja, und entsprechend ist eher die Aufgabe, ein ordentliches Arbeitsthema so aufzubauen oder eine Arbeitslast so aufzubauen, dass man ein Stück weit auch diese Spitzen verträgt. Und wenn dann jemand zurückkäme, dann die entsprechend auch aufzunehmen. Bei uns war es in der Regel so, dass wir zum Beispiel durch Schwangerschaften, haben relativ viele Eltern bei uns in der Agentur, durch Schwangerschaften eher sprichwörtlich gewachsen sind, weil wir nachbesetzt haben und dann wegen irgendwann die Kollegin wieder zurückkam oder der Kollege. Und dann hatten wir halt mehr Mitarbeitende.
Ah, okay. Zellteilung und andere, genau. In anderes Sinne. Sag mal so, letztes Kapitel. Siehst du Parallelen von einer privaten Trennung wie einer beruflichen Trennung?
Das kann ich, da habe ich zum Glück wenig Erfahrung.
Wie? Also du hast noch nie gekündigt?
Ich habe schon gekündigt, aber wurde noch nie gekündigt und habe mich noch nie getrennt und wurde noch nie getrennt.
Ach komm,
also so gesehen bin ich ja wirklich nicht, bin ja der schlechte Ansprechpartner für
das. Das ist ja ein Ding. Also vor allem das Private,
bereit,
muss ich sagen.
Ich bin noch nicht
sagen,
bereit für diesen Podcast, daran was zu ändern.
Jetzt würde ich ja gerne deinen Beziehungsstatus kurz abfragen, wenn das für dich okay ist.
Ja, mein Beziehungsstatus ist kompliziert. Nein, es ist natürlich, ich bin verheiratet, glücklich und habe 2 Kinder.
Ah, okay. Na gut. Ja, schön. Also nein, sehr gut. Das war die schönste Antwort, die du hättest geben können. Ansonsten hätten wir noch mal extra Folge machen müssen. Wir hatten vor kurzem übrigens Flirt-Tipps. Auch eine sehr spannende Folge, die ich an der Stelle empfehlen kann, ja. Weil dieses Emotionale, weil es wird ja dann doch, man versucht ja irgendwie locker und professionell zu sein, aber bei aller Liebe, wenn es dann um persönliche Dinge geht. Und meine Mutti hat mal gesagt, man kündigt nie die Stelle, man kündigt immer nur bei seinem Chef. Sie hat jetzt nicht gegendert, ne? Aber in ihrem Fall, ich glaube, sie hatte auch nur so männliche Chefs bisher. Fand ich super spannend. Und wenn ich da mal so nachblätter für die wenigen, die bei uns gekündigt haben, da würde ich sagen, also bei über der Hälfte würde ich sagen, da ja, stimmt das wahrscheinlich auch noch. Wie siehst du das?
Nee, ich halte da nichts von. Also ich für mich ist es auch so ein LinkedIn-Kalenderspruch. Das stimmt natürlich, dass das Führungsverhalten ein Thema ist und auch deine Kollegen und KollegInnen, weil sie einfach einen Großteil deines Tages bestimmen und auch der Art und Weise, wie umgegangen wird. Mhm. Bei uns ist aber zum Beispiel ganz stark auch die Aufgaben. die Aufgabenstellung. Ne? Ganz klar, also jetzt nicht unbedingt nur Purpose-driven, aber was mache ich da den ganzen Tag? Und macht mir das Spaß und kann ich mich da weiterentwickeln? Oder die Kunden, die wir betreuen. Mhm. Ja, also da geht jemand vielleicht auch, wir verlieren öfters mal Leute, weil sie zu ihrem Wunschkunden kommen, weil sie in ein Unternehmen kommen, das sie immer schon betreuen wollten und wo sie jetzt halt mit ihrem Thema glücklich sind. Also deswegen, das zählt nur halb. Ich glaube, sie gehen nicht immer nur wegen ihres Chefs oder ihrer Chefin, sondern tatsächlich ist das eben ein Thema und das ist ein sogenannter Hygienefaktor auch, ne, dass du sagst, du fühlst dich wohl oder du bist nicht unzufrieden dadurch, dass du zum Beispiel in einer bestimmten Art und Weise geführt oder angeleitet wirst.
Ja, spannender Dreiklang. Ne? Also wir haben auch einmal im Jahr eine anonyme Mitarbeiterbefragung, wo es dann heißt, wie zufrieden bist du mit dem Team, wie zufrieden bist du mit der Geschäftsführung und wie zufrieden bist du mit den Kunden. Und tatsächlich sind die Kunden immer mit riesen Abstand auf dem letzten Platz. Also ja, das
ist
schon.
Also ich glaube, das ist ein großer Stressor. Und gerade in so einer Branche, wie wir unterwegs sind, ne, ist es einfach ein Thema, dass da auch teilweise eben ein anderes Bild der Agenturlandschaft auch da ist. Und wenn du halt einen Kunde hast, der dich halt auch wie ein Dienstleister oder Handlanger behandelt, dann macht das halt auch keinen Spaß. Ne? Und das ist dann ein Thema, da kann dein Chef noch so toll sein.
Guter Punkt, ja. An der Stelle übrigens, ich habe festgestellt, umso größer, umso wichtiger die Kunden, desto netter wird es wieder. Also ich weiß nicht, ob das dann Zusammenhänge gibt, aber wir haben mit Warner Brothers zum Beispiel, der deutschen Niederlassung, die können sich es, glaube ich, aussuchen, aber das sind die wertschätzenden Kunden, die wir ever haben. Ne? Und wenn du dann aber manchmal so einen kleinen Mittelstand, also gerade so ein kleiner Kunde, wo du denkst so, Junge, jetzt für die 3,50 Mark drehe ich jetzt hier einen Film. Ne? Und dann, ja, aber die lernen Töpfe klammern am lautesten vielleicht.
Es ist der Punkt, also vielleicht, also zum einen ist es natürlich ein Budgetthema vielleicht, weil für die der kleine Film trotzdem ein großes Invest ist und auch vielleicht ihr eigenes Geld ist, also als Unternehmer zum Beispiel.
Ja.
Auf der anderen Seite, wir haben also wahnsinnig nette kleine und große Kunden. Also da habe ich keine Korrelation, zumindest bei uns nicht.
Ah ja, interessant. Die Tipps brauche ich dann mal außerhalb dieser Folge. Benedikt, ich habe vielen, vielen Dank. Ich habe keine Frage mehr. Hast du noch eine Antwort?
Und dann ist das wohl das Ende des Gesprächs.
Sieht so aus. Vielen, vielen Dank, dass wir über dieses heikle Thema Kündigung gesprochen haben und auf jeden Fall sehr spannend. Also ich glaube, cool fand ich, wie ich, wenn ich bei dir arbeiten würde, kündigen müsste.
Kannst du mal ausprobieren.
Ja, ich habe in Vollvermerk gesagt, ich habe mich noch nie beworben, aber schon dreimal gekündigt. Ich glaube, in dieser Zeit leben wir ja so ein bisschen, oder?
Ist ja auch schön so, aber man sollte sich nicht drauf ausruhen.
Ja, ist schön als Arbeitnehmer. Ne? Mhm. Also in dem Sinne, liebe Grüße.
Ja, danke.
Ciao.
Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro. Easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.